Deutschlandfunk Kultur Lesart.
In maßgeschneiderten Beziehungen mit Partnern nach Wunsch, so leben die Menschen im Berlin der nahen Zukunft, im Schauplatz von Emma Braslavskis neuem Roman. Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten. Die idealen Lebensgefährten sind freilich nicht ganz echt. Es sind Roboter, die von echten Menschen aber kaum noch zu unterscheiden sind und die scheinbar alle Liebesträume wahr werden lassen. Weil trotzdem auffallend viele Menschen Selbstmord begehen, kommt Roberta auf den Markt. Sie soll die Angehörigen der Verstorbenen ausfindig machen, um dem Sozialamt die Bestattungskosten zu ersparen. Das klingt erstmal schräg, liest sich aber ganz toll und ich freue mich jetzt, dass Emma Braslavski hier ist. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Sie haben in einem Artikel erzählt, dass Sie so einen humanoiden Roboter schon mal begegnet sind. Wie war das? Wie hat Sie das zu diesem Roman inspiriert, diese Begegnung?
Nein, das war nur eine zusätzliche Recherche und eine Möglichkeit, noch mal tiefer einzudringen. Ich habe die Recherche eigentlich in zwei Ebenen gemacht. Zuerst hatte ich das recherchiert für die ARD, für ein Projekt Nahe Zukunft, das jetzt auch in der Anthologie erscheint. Die Erzählung hat mich dazu gebracht, vor dem Schreiben, dass ich mich näher auch mit Robotikunternehmen, wie sieht das aus, überhaupt auch philosophisch mit dem Thema auseinandersetze. Und dann, weil ich auch mit dem Drehbuchschreiben zeitweise involviert war, wir haben andere Lösungen gefunden, weil die Erzählung viel zu komplex für 90 Minuten Film ist, und hatte ich an Drehbücher geschrieben und merkte, dass diese Welt immer größer in meinem Kopf wird. Wie sieht eigentlich die Stadt aus? Was passiert da? Weil das ist eine Liebesgeschichte, die ich in dieser Erzählung erzähle.
Und ein Krimi auch, ja, muss man auch dazu
das ist,
sagen.
Der Krimi ist jetzt, ja, das ist auch ein Krimi. Diese Erzählung tatsächlich hat auch eine Krimi-Funktion, ist auch ziemlich viel härter als das Buch, muss man sagen. Ist auch ein Spin-off geworden am Ende. Das Buch ist praktisch die große Geschichte und die Erzählung. Und im Zuge dieses Buches nochmal, also beim Schreiben, als ich entschlossen habe, ich schreibe diesen Roman jetzt auch, bin ich halt einigen U-Bots begegnet. Einmal eben Sophia, ist ein Projekt von Hanson Robotics, so ein chinesisches Unternehmen. Und dann eben aber auch Myon. Und ich habe interaktiv noch auch die Erika erlebt, ein japanisches Projekt. Ich muss sagen, Myon zum Beispiel sieht ja gar nicht aus wie ein Mensch. Die wollen das gerne zwar mit Körper, aber eben wollen sehen, dass man jetzt mit einem Roboter interagiert. Das ist ein eigenes Experiment. Ein Individuum soll das werden. Als eigene Art, als eigene Spezies. Ja, aber Sophia soll schon wirklich sehr nah dem Menschen kommen, ist aber nicht mehr als ein Gesicht. Ich muss auch sagen, dass Sophia mich inspiriert hat dazu, dass ich eine Roberta haben werde, weil natürlich die Fragen aufkommen. Ich fand das auch witzig, dass sich so eine Figur, die ja was darstellen muss, sie hat ja keine Identität. Sie hat ja auch kein Geschlecht, sie hat keine Mutter, keine Schwester, nichts. Muss sie sich fragen, okay, ich soll jetzt eine Frau darstellen, mittleren Alters.
Ja, das beschreiben Sie ganz toll, wie die dann zum Beispiel in so einen Second-Hand-Laden geht und kauft sich hochhackige Schuhe, für die sie gar nicht programmiert ist. Dann kann sie irgendwie nicht da drin gehen und so. Und das funktioniert alles gar nicht mit diesen Identifizierungsversuchen.
Das Problem, das sie ja hat, und das muss man natürlich mitlesen, ist, dass wenn man durch solche Augen schaut, wie Robertas Augen, nimmt man eigentlich, hat nur Daten, man kann nur analysieren, man hat ja keine soziokulturellen Erfahrungen. Dadurch nimmt man alles sehr stereotyp wahr. Man nimmt vor allem Stereotypen wahr und sie landet dann ja auch in sehr Stereotypen. Keine Frau, selbst wenn sie noch so durchgeknallt wäre, würde so etwas tun, bringt uns natürlich in so eine komische Situation, was aber auch wieder so ein bisschen tragisch ist für mich, zu erkennen, wie schwierig es eigentlich für sie ist, die Frau auch wirklich zu sein. Dass es eben nicht so leicht ist, durch eine Optik eine Frau zu imitieren. Also so optisch alleine geht es nicht. Da gehört ja viel mehr dazu. Programme, die sie nicht hat. Ja, und das fand ich eigentlich durch diese Begegnung mit Sophia sehr inspirierend. Und das hat sich eben dann so herausgestellt.
Aber das ist ja eh so toll an Ihrem Roman, finde ich, dass der all diese Fragen aufwirft. Also was macht eigentlich eine Frau aus oder was macht überhaupt ein Wesen aus, in das wir uns zum Beispiel verlieben können? Denn diese Menschen in Ihrem Roman, die können sich ja quasi das, was unsere Oma immer gesagt hat, du bist ja ein Mann, backen oder so, das können die plötzlich. Die können sagen, hier deine, ich will die und die Features da drin haben. Aber glücklich werden die auch nicht. Das ist ja auch oft das Schöne am Verlieben, dass man sich in Leute verliebt, die man eigentlich überhaupt nicht zu einem passen. Und die passen jetzt zu gut, oder was ist da los?
Ja, ich glaube, das ist, weil sie kompensieren ja nur. Sie sind Wunscherfüllungsmaschinen, Illusionsmaschinen vor allem. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, wenn man sich seine Träume erfüllen kann. Das ist immer toll. Aber wir wissen, dass eigentlich die Träume, die wir uns nicht erfüllen, sind die, die uns am meisten erfüllen, weil sie uns immer wieder etwas geben, was wir versuchen zu erreichen. Und dadurch haben wir einen Sinn im Leben. Ja? Das Problem ist diese Sinnlosigkeit, die dann entsteht, wenn man jetzt ein Wesen hat, das jetzt sich so verhält, wie man sich das wünscht, das alles ganz genau so macht und aber keine problematischen Zonen mehr hat, einen überhaupt nicht mehr herausfordert, auch vielleicht sich selbst weiterzuentwickeln oder die Beziehung, weil es ist ja so, wenn eine Beziehung zu Ende geht, ist es manchmal halt so, dass einem gerade das fehlt, was einem manchmal am meisten genervt hat, weil man immer wieder mit sich selbst kämpfen muss da. Ne? Es ist aber eine Tendenz, die ich auch durch Recherchen für die Erzählung, ich habe mich eingeloggt in drei große Portale, Datingportale, habe selbst mich dort mir ein Profil angelegt und habe dort bin diese ganzen Tests durchgegangen, um zu verstehen, wie testen die einen überhaupt. Jeder hat unterschiedliche Algorithmen. Und habe eben verstanden, also abgesehen davon, dass ich zweimal versucht habe, ich selbst zu sein, und einmal habe ich versucht, mit der Heldin der Erzählung zu verstehen, wer sie ist auch und ob wen sie überhaupt bekommen könnte. Und da gab es in einem Portal, ich glaube Elite-Partner ist das, die haben auch so ein Magazin für die User. Die kriegen das umsonst. Und da findet man, ich bin jetzt nicht eine Leserin von Frauenzeitschriften, deshalb kenne ich mich in diesem, die Psychotests und nicht so aus, auch Beziehungssachen. Aber ich war sehr überrascht, also es war auch sehr spannend, wie Therapeuten dort erzählen, woran die Beziehungen heute am meisten kaputt gehen. Und das sind sehr oft Frauen. Also Frauen sind sehr resolut im Beenden von Beziehungen, häufig, viel häufiger als Männer, und landen aber dann sehr stark in dieser Schleife der Einsamkeit und versuchen immer durch neue Beziehungen doch den idealeren Partner. Also ich glaube, Frauen sind im Moment am meisten mit ihren Idealismen beschäftigt und scheitern an ihren. Das ist so ein bisschen auch, glaube ich, so ein evolutionäres Projekt, sich nochmal auf eine neue Stufe zu definieren, was sie aber auch sehr einsam macht. Und auf der anderen Seite haben sie dann halt solche Wünsche wie Alpha-Softies, ne? Was natürlich ein völliger Widerspruch ist. Was soll denn das jetzt sein? Alle wollen so ein bisschen Alpha. Sie wollen eigentlich einen Mann auf Augenhöhe, aber brauchen doch irgendwie noch ein bisschen was Härteres. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, ein Kampf, den wir mit unseren, ich sag mal, Uralgorithmen haben, um versuchen, uns davon zu lösen und vielleicht dann auch, sagen wir, eine andere Beziehung zu haben. Und das finde ich sehr, sehr spannend, wie man da auch an seinen eigenen Idealismen scheitern kann.
Und die Menschen in Ihrem Roman, können ja auch keine wirkliche Nähe zu diesen neuen Wesen entwickeln. Ist das auch ein Roman über Einsamkeit?
Ja, natürlich. Es ist ein Roman über Einsamkeit, aber auch über die Paradoxie der Einsamkeit, die ja eigentlich auch ein bisschen eine Voraussetzung ist dafür, dass wir überhaupt, wenn man einsam alleine oder sagen allein sein kann, kann man auch mit einem Partner sein. Die klammern sich ja aneinander. Sie sind ja froh, dass sie jetzt endlich jemanden haben. Es ist ja auch so ein bisschen wie eine Pflegesituation, auch wenn das jetzt niemand so definieren würde.
Aber das haben Sie in so einem Artikel so schön beschrieben. Ja. Da haben Sie davon erzählt, wie Sie sich mal um so eine Art Haustier, so eine App gekümmert haben und die dann irgendwie am Abnippeln schon war und sie wollten eigentlich nur noch, dass das aufhört, aber dann haben sie doch offenbar so eine Art Mitleid damit bekommen. Haben sie verstanden, woher dieses Mitfühlen mit etwas, was ja gar nicht lebendig ist, eigentlich kommt?
Vielleicht, weil wir das Konzept lebendig noch nicht verstanden haben und weil wir auch irgendwie so ein bisschen eine Ahnung haben. Also es ist ja so, dass Algorithmen ist ja nichts Neues. Es ist ja ein Urkommando, das sind Urmechanismen, die arbeiten, schon ewig mit uns sind, nur dass sie jetzt Körper haben. Also sagen wir, die haben Körper schon seit der Antike, griechischen Antike, nur da hat man sie irgendwie als Hilfsautomaten, die hatten eine ganz andere Leitwissenschaft. Aber seit dem Mittelalter, wo man so die Mechanik aufkam, das Uhrwerk und das sich immer weiterentwickelt hat, im 18. Jahrhundert war das so der Höhepunkt, wo sie alle so automatensüchtig waren, da hatten die wirklich auch schon richtige Panik vor diesen Automaten, die sie da geschaffen haben. Die waren ja extrem primitiv. Und da sind natürlich solche Dämonen wie Frankenstein und so oder eben an Eta Hoffmanns Buch, das ganz toll, Sandmann und so weiter. Das sind natürlich dann Gegenbewegungen, weil man sich fürchtet dann, wozu soll man das machen? Weil man eben denkt, das sind übermächtige Wesen, die uns irgendwie zerstören könnten, was ja eigentlich völliger Käse ist. Und so. Aber man kann sie natürlich auch, wie man sieht bei Roberta, wenn man sich denkt, in welchen Behördenschleifen sie ist, jeder Mensch hätte schon längst aufgegeben. Ja, die Behörden da, deshalb schaffen sie es ja auch nicht. Sie machen das ja überhaupt nicht. Sie zieht das durch. Bis zum Letzten, das muss man natürlich durchhalten in dem Buch, dass sie es nicht aufgibt und sie hat eine Aufgabe und sie erledigt die und notfalls wird sie halt ihre Programme verwerfen und eigene schreiben und wird diesen Fall zu Ende bringen. Und das finde ich halt dann auch wieder ein bisschen gruselig. Das finde ich super, weil wir wissen, okay, jemand bleibt dran, aber wenn man denkt, da kann man ja auch Killermaschinen machen. Ich meine, Terminator und sowas ist ja so ein Klassiker.
Und ist denn das, ich meine, es spielt ja in der nahen Zukunft, aber zwischendurch vergisst man das, wenn man Ihr Buch liest. Ging Ihnen das auch so, dass man dann doch, dass Sie doch auch das Gefühl hatten, eigentlich schreibe ich hier so einen Gesellschaftsroman über unsere Zeit?
Ja, es ist eigentlich auch eine wahre Geschichte, über die ich schreibe. Also ich selbst habe so einen Fall erlebt. Einige Telefonate von denen habe ich selbst geführt. Dadurch hatte ich sogar schon noch Mitschriften, die ich dann aus dem Gedächtnis damals, weil ich das ungeheuerlich fand. Ich hatte einen sehr tragischen Todesfall, der mich auch fast mit in den Tod gerissen hätte. Und dieser Mensch, den ich vorher nie begegnet bin, der da Matsch auf der Erde lag, der ist in so eine Situation geraten. Es ist jetzt nicht so, dass die Eltern sich nicht hätten entscheiden können, seine Beerdigung zu bezahlen. Um Gottes Willen, sind auch sehr bekannte Menschen. Deshalb wollte ich auch nicht so viel darüber reden. Aber es ist dann so, dass sie noch nicht mal erfahren hatten, als sie ihn schon von Amts wegen bestattet haben, dass er überhaupt tot war. Und das haben wir dann übernommen, haben sie die Eltern dann benachrichtigt und haben eben dann auch diese Geschichte erzählt. Und das hat mich auch dazu gebracht zu sehen, wie diese Maschine, in der wir existieren, also die mir so sichtbar wurde plötzlich. Und vor allem, wenn eine Maschine in so einer Behördenmaschinerie agieren muss, sieht die Behördenmaschinerie, die wir selbst geschaffen haben, fast noch herzloser aus als Roberta, die ja eigentlich eine herzlose Maschine ist und eigentlich nichts anderes macht, als analysieren und eine neue Lösung zu finden, ja, das durchzurechnen. Und ich habe auch noch nie so das Gefühl gehabt, dass ich einer Maschine so nahe bin. Also ich selbst, dass ich ihr so leicht nahe kommen kann. Das finde ich, war für mich eine Erkenntnis beim Schreiben, die ich vorher überhaupt nicht geplant hatte. Aber es war mir auch klar, dass ich hier eigentlich einen Gegenwartsroman schreibe oder also auch so ein bisschen Familien-, Antifamilienroman, weil das natürlich aus der Konstellation der Geschichte herauskommt.
Also ein ganz gegenwärtiger, ja. Science-Fiction, Krimi, Liebesgeschichte, alles in allem. Emma Braslavsky, vielen Dank, dass Sie
Dankeschön.
Hier waren. Und der Roman, über den wir gesprochen haben, der ist unter dem Titel Die Nacht war bleich, die Lichter blinken beim Suhrkamp Verlag erschienen zum Preis von 22 €.